Wir sind stehen geblieben bei der Wahl zwischen Bar Abba, Sohn des Teufels, und Bar Abba, der Sohn des Vaters im Himmel. Und dazu möchte ich lesen aus einer Predigt von Petrus. Nicht lange danach, einige Wochen später, in Apostelgeschichte 3. Einige Wochen oder Monate, aber eben nicht lange danach, da spricht Petrus im Tempel in der Säulenhalle Salomos. Das ist diese Halle entlang der Ostmauer, wo heute das Goldene Tor ist. Und er sagt in Apostelgeschichte 3, Vers 13 zur Volksmenge Folgendes. Bitte, Christian.
Der Gott Abrahams und Isaaks und Jakobs, der Gott unserer Väter, hat seinen Knecht Jesus verherrlicht, den ihr überliefert und vor Pilatus verleugnet habt, als dieser entschieden hatte, ihn loszugeben. Ihr aber habt den Heiligen und Gerechten verleugnet und gebeten, dass euch ein Mörder geschenkt würde. Den Fürsten des Lebens aber habt ihr getötet, den Gott aus den Toten auferweckt hat, wovon wir Zeugen sind.
Danke. Sieht man diese Dramatik? Die Volksmenge im Tempel wird hier angesprochen, was sie da angerichtet haben, in diesem Moment des Prozesses, wo Pilatus geurteilt hatte, dieser Mann könnte freigelassen werden. Und da haben sie dagegen protestiert und sie haben einen Mörder verlangt. Und wie wird der Herr Jesus hier genannt? Ich streiche in meiner Bibel die Namen Gottes immer speziell an. Der Urheber des Lebens. Ein wunderbarer Name. Also das Wort bedeutet Anfänger, Begründer, Fürst oder eben Urheber. Der Urheber des Lebens war aber. Und ein Mörder war aber. Und Pilatus wäre bereit gewesen, ihn freizugeben, weil er gesehen hat, die Anklagegründe, die bringen Rom überhaupt nicht in Bedrängnis. Das ist alles nur Neid dahinter. Aber sie haben ihn verleugnet und haben eben einen Mörder gefordert. Und weiter nennt Petrus den Herrn Jesus, ihr aber habt den Heiligen und Gerechten verleugnet. Das erinnert uns wieder an den Traum von Frau Pilatus, habe du nichts zu schaffen mit diesem Gerechten? Und da nimmt er genau diese Bezeichnung für den Herrn Jesus auf. Ihr habt den Gerechten verleugnet. Wir stehen in einem direkten Zusammenhang, nicht wahr? Es geht um die Prozessphase vor Pilatus. Er wollte ihn freilassen. Und zwar im Zusammenhang auch mit dieser Ermutigung zur Freilassung durch seine eigene Frau, die im Traum gelitten hatte. Sie haben den Gerechten verleugnet. Aber da könnte man zusammenzucken, dass Petrus dieses Wort verleugnen über die Lippe brachte. Und zwar angesichts einer Volksmenge. Da hätten Leute sagen können, oi, 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 besser schweigen. Wie hast du den Herrn verleugnet im Vorhof des Hohenpriesters? Wie ist das möglich, dass der hinstehen kann und sagt, ihr habt den Gerechten verleugnet? Und das zeigt, was diese Wiederherstellung war. Petrus hat wirklich nicht einfach Krokodilstränen geweint, sondern das war eine echte Umkehr. Das war eine wirkliche Erneuerung, was der Herr in ihm gewirkt hat in dieser persönlichen Begegnung am Auferstehungstag. Als erster Mann ist der Petrus erschienen. Dieses Gespräch wird nirgends aufgezeichnet, nur in Lukas 24 kurz erwähnt und auch in 1. Korinther 15. Was der Herr mit ihm dort gesprochen hat, ganz persönlich, wir wissen es nicht, aber das hat eine so wunderbare Wende gegeben, dass Petrus eben nicht zusammengebrochen ist und sich gesagt hat, jetzt kann ich keinen Dienst mehr tun. Ich habe so gründlich versagt. Wie soll ich je wieder? Aber der Herr hat ihn wiederhergestellt, sodass er vor der Volksmenge sagen kann, ihr habt den Gerechten verleugnet. Ohne Angst, jetzt komme ich dran. Nein, er hätte sagen können, ja, das ist so. Ist wirklich traurig. Aber der Herr hat mir eine völlige Wiederherstellung, eine völlige Vergebung geschenkt. Ja, das nur als kleiner Exkurs. Aber eben um diesen Zusammenhang zu machen, Mörder, der Fürst des Lebens. Und weiter, die Volksmenge, angestachelt durch die Führer, verlangt die Kreuzigung. Diese unvorstellbar schreckliche Todesart, die die Römer in ihrer Grausamkeit perfektioniert haben. Nicht wahr? Die Kreuzigung wurde erfunden durch die Perser. Und darum findet man sie schon im Buch Esther. Nämlich das Erhängen von Haman, das war nicht ein Galgen. In der Septuaginta, der ältesten griechischen Übersetzung aus dem 3. Jahrhundert, wird das eben zum Teil dann im griechischen Text auch mit Kreuzigen übersetzt. An das Holz hängen, an das Holz kreuzigen. Also ein Holz anbringen. Und das haben dann die Perser später den Griechen weitergegeben. Die haben das kopiert und die Griechen haben das den Römern weitergegeben. Aber die Römer haben eben noch weiteres dazu erfunden, wie man den Prozess des Todes herauszögern kann. Zum Beispiel auch durch die Möglichkeit, dass man mit den Füßen abstehen kann und zwischendurch, obwohl mit den Schmerzen der Nägel, etwas abstehen und die Lunge noch mal ein bisschen füllen zu können. Ja? Und darum haben sie es geschafft, dann Leute bis zu 14 Tagen etwa am Kreuz zu halten. Und es ist nach einer bestimmten Gesetzmäßigkeit medizinisch, eine Funktion des Körpers nach der anderen bricht zusammen. Es ist unglaublich. Und das fordert die Volksmenge. Er werde gekreuzigt, er werde gekreuzigt. Aber damit erfüllten sie Psalm 22. Und Pilatus kommt in Bedrängnis, er sieht, es ist nicht richtig. Aber er wollte eben doch gut dastehen bei der Volksmenge. Also das Thema Gruppendruck, das ist genau das Thema, auch hier. Also selbst große Politiker wie Pilatus hatten das Problem von Gruppendruck. Das hat man nicht nur als kleiner Schüler in der Schulklasse von einer Übermacht gedrängt. Nein, in allen möglichen Situationen kommen wir in diese Situation. Und dann kann es sein, dass man eben einen Trick anwendet wie Pilatus. Er macht ein Theater. Nahm Wasser, wusch sich die Hände vor der Volksmenge und sprach, ich bin schuldlos an dem Blut dieses Gerechten. Seht ihr zu. Und er benutzt genau die Bezeichnung des Herrn von den Lippen seiner Frau. Habe nichts zu schaffen mit diesem Gerechten. 7-mal im Neuen Testament wird der Herr Jesus genannt, der Gerechte. Hier 2-mal. Dann haben wir es gehabt in Apostelgeschichte 3. Dann erwähne ich noch 1. Johannes 2, Verse 1 und 2. Er ist die Sühnung für unsere Sünden, nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die ganze Welt. Und dort wird er genannt Jesus Christus, der Gerechte. Ja, und insgesamt 7 Stellen, der Gerechte. Und er sagt, ich bin schuldlos an dem Blut dieses Gerechten. Aber das kann er nicht so sagen. Dann hätte er wirklich seine Autorität als Landpfleger durchsetzen müssen und hätte sagen müssen, er ist freigesprochen. Er kann das nicht einfach ausführen, jetzt, ihr seid schuld, aber ich mach's. Das geht nicht. Und so ist das nur ein Theater gewesen. Aber die Volksmenge ist bereit, die Verantwortung zu übernehmen. Und das ist eine der Verse, da schaut es einem einfach so den Rücken runter. Das ganze Volk antwortete und sprach, sein Blut komme über uns und unsere Kinder. Und die wussten, was sie damit sagten. Im Talmud gibt es ein Traktat, Traktat Sanhedrin, und da gibt es einen Abschnitt, wo gerade über das Problem von Blutschuld und Blutschuld für die weiteren Generationen gesprochen wird. Sanhedrin 37a. Und die sagen, sein Blut kommt über uns, wir nehmen die Verantwortung auf uns. Und auch für die kommenden Generationen. Das war ein Fluch über die Nachkommen. Ob man das machen kann, werden wir noch sehen. Aber sie haben das so ausgedrückt. Und das Unglaubliche ist, im Talmud, im Traktat Yoma, ich habe hier zwei Bände von der 12-bändigen Ausgabe von Viktor Goldschmidt, und da steht im Traktat Yoma 39a, die Rabbanan lehrten, 40 Jahre vor der Zerstörung des Tempels geriet nicht das Los für Gott in die Rechte. Wurde der rot glänzende Wollstreifen nicht weiß? Und so weiter. Ein bisschen unverständlich. Aber so ist das Talmudlesen. Man muss immer den Hintergrund wissen. Und darum gibt es diesen Trick. Es gibt viele Antisemiten im Internet, die zitieren aus dem Talmud und wollen beweisen, was das jüdische Volk für ein schreckliches, abscheuliches Volk sei. Und dann wird aus dem Talmud zitiert. Da merkt man, es ist so hinterhältig. Wenn man weiß, wie das gemeint ist, dann ist es etwas ganz anderes. Zum Beispiel wird zitiert ein Rabbi, der sagt, also ich mache jetzt einen Exkurs, ich weiß schon noch, wovon wir gesprochen haben. Ein Rabbi hat gesagt, ich bin so froh, dass ich keine Frau bin. Pah! Also so etwas Abscheuliches. Übrigens, ich bin auch froh, dass ich keine Frau bin. Weil ich bin mit Freuden Mann. Und ich hoffe, jede Frau mit Freuden Frau. Ja, aber er sagt, ich bin so froh, dass ich keine Frau bin. Und der Zusammenhang ist der. Für Männer gibt es in der Tora, im Gesetz Mose, mehr Gebote als für Frauen. Zum Beispiel das Gebot, dreimal im Jahr muss man zum Passa, zum Pfingstfest und zum Laubhüttenfest nach Jerusalem. Das galt nur für die Männer. Die Frauen durften auch gehen. Aber im Blick auf ihre besonderen Aufgaben, wenn die Kinder noch klein sind und so weiter, war das nicht obligatorisch. Ja, für die Männer war es obligatorisch. Und so hat ein Mann mehr Gebote. Und dieser Rabbi sagt, ich liebe Gott und ich möchte so viele Gebote wie möglich ausüben, aus Liebe. Das ist der Gedanke. Darum sagt er, ich bin froh, dass ich keine Frau bin. Das hat überhaupt nichts mit Verachtung des weiblichen Geschlechts zu tun. Und so werden also solche Stellen herausgeholt und ganz üble Dinge werden da gesagt. Aber es beweist einfach, dass diese Leute die Sache nicht verstehen. Aber Leute, die das dann zum ersten Mal hören, denken, wow, das ist wirklich grausam. Was kann man dagegen sagen? Ja, und jetzt hier, die Rabbanan lehrten, 40 Jahre vor der Zerstörung des Tempels geriet nicht das Los für Gott in die Rechte. Ich erkläre. Am Yom Kippur, am großen Versöhnungstag im Herbst, wo der hohe Priester einmal im Jahr ins Allerheiligste hinein durfte, da war es so, zwei Ziegenböcke spielten eine besondere Rolle. Beim Altar stand der hohe Priester und es wurden zwei Ziegenböcke hindurchgeführt. Und es musste bestimmt werden, welcher Bock muss durch Handauflegung mit der Schuld Israels beladen werden und danach in die Wüste gejagt werden, um dort zu sterben, um die Schuld auf Nimmerwiedersehen wegzutragen. Und welcher Bock muss geschlachtet werden und das Blut davon ins Allerheiligste gebracht werden, um einmal gesprengt zu werden am Ort der Bundeslade und siebenmal auf den Boden vor dem Ort der Bundeslade. Nun, 3. Mose 16 sagt, Der hohe Priester muss das durchs Los entscheiden. Und das geschah so. Feierlicher Moment, der hohe Priester steht da, die Böcke vor ihm. Ihm wird eine Box gereicht, Deckel auf, da sind zwei Lose drin. Und der hohe Priester musste also einfach mit den Händen hineingreifen und gleichzeitig rechts und links ein Los in die Hand nehmen, auf die Köpfe der Böcke legen. Und dann wurden diese Lose aufgeklappt. Auf dem einen stand La Azazel, also für Azazel. Das ist der Bock, der weggeht in die Wüste. Azazel heißt nämlich Az, Ez ist die Ziege, Azal heißt weggehen. Der Azazel, das ist der Bock, der weggeht. Das ist kein Fluch. Ich meine, in Israel wird das verwendet als, wenn einer flucht, sagt der Azazel. La Azazel. Aber das heißt nicht zum Teufel, sondern das heißt für den Bock, der weggeht. Und auf dem anderen stand Ladonai, also für Jahwe. Das ist der Bock, der geschlachtet und sein Blut sollte ins Allerheiligste gebracht werden. Und nun sagt diese Stelle hier, in den 40 Jahren vor der Zerstörung des Tempels, in welchem Jahr? Oh nein. Die Zerstörung des Tempels. Ach so, da war schon gerechnet. Ja, 70 minus 40. Also der Tempel wurde zerstört im Jahr 70, 40 Jahre davor. Und zwar während der 40 Jahre. Nicht einfach 40 Jahre vorher. Während 40 Jahren vor der Zerstörung des Tempels geriet das Los für Gott nicht in die rechte Hand. Und im Judentum hatte man das Wissen, die Überzeugung, wenn das Los für Gott in die rechte Hand kommt, dann war das ein Zeichen, dass Gott das Opfer an Yom Kippur annimmt. Und wenn es links kam, muss man sich fragen, was ist? Will Gott nicht vergeben? Und nun ist es so, also hier ist übersetzt, 40 Jahre vor der Zerstörung des Tempels geriet nicht das Los in die Rechte. Ist nicht so klar, es ist ein Durativ. Aber im Shana, Lifnei Churban Habayit, 40 Jahre lang vor der Zerstörung des Tempels. Lohaya Ole, das ist also, wie man im Englischen sagt, was not coming in the right hand. Also, Jahr für Jahr kam es nicht in die rechte Hand. Und das heißt, also ab dem Jahr 30 bis zum Jahr 70 wusste man im Judentum, Gott vergibt nicht mehr. Das ist unglaublich. Ja, aber die Kreuzigung war in welchem Jahr? 32, ja. Nicht wahr? Der Dienst des Herrn Jesus begann, der Zeit, als Johannes der Täufer begann zu predigen, Lukas 3, im 15. Jahr der Regierung des Kaisers Tiberius. Augustus starb 14 nach, dann kam Tiberius, 14 plus 15 gibt 29 und die Evangelien sprechen von 3 Jahren, während der Herr Jesus gepredigt hat. Also 29 plus 3, 32. Aber das Ganze begann bereits im Jahr 30. Was war dann dort geschehen? Nun, wir können kurz aufschlagen. Markus 3, der Herr Jesus ist da in der Synagoge, Markus 3, Vers 1, da ist ein Mensch mit einer verdorrten Hand. Der Herr heilt ihn am Sabbat. Und dann verurteilen die Führer des jüdischen Volkes, die dort waren, den Herrn. Markus 3, Vers 6.
Und die Pharisäer gingen hinaus und hielten mit den Herodianern sofort Rat gegen ihn, wie sie ihn umbringen könnten.
Also das ist der erste Moment, wo der Entschluss gefasst wurde von jüdischen Führern, dieser Mann muss sterben. Und das war genau im Jahr 30. Also das erste Jahr des öffentlichen Dienstes des Herrn Jesus war vorbei. Übrigens hier, Markus 3, Vers 1 haben wir gesehen. Der Abschnitt vorher ist der Abschnitt, die Jünger gehen am Sabbat durch die Kornfelder und reißen Ähren ab. Ja? Und wir können aufgrund von Lukas das datieren, weil dort dieser seltsame Ausdruck vorkommt. Lukas 6, Vers 1, liest du das?
Und es geschah am Sabbat, dass er durch die Saaten ging und seine Jünger die Ähren abpflückten und aßen, indem sie sie mit den Händen zerrieben.
Liest du nochmals, wie heißt das Datum? Es geschah aber?
Es geschah am Sabbat. Oh. Viele Handschriften haben hier am zweitersten Sabbat.
Ja.
Das ist wahrscheinlich der auf den Sabbat der Passawoche folgende Sabbat.
Ja, da haben Abschreiber das weggelassen, weil sie nicht rauskamen.
Das ist die Fußnote.
Ja, aber der zweiterste Sabbat, was ist das? Nun, wie? Ja, aber der zweiterste. Ja, es ist eben so. Ab dem Passafest in dieser Woche werden ja die Erstlingsgaben der Gerstenernte geschnitten. Das ist das Erstlingsfest der Gerste. Und ab da muss man 7 Sabbate zählen. Und damit kann man ermitteln das Pfingstfest, das Fest der Wochen. Und darum im Judentum immer ab der Passawoche werden diese Wochen gezählt. Es gibt nicht ein fixes Datum für Pfingsten. Das hängt immer davon ab, wie das Passa fällt im Kalender und dann von dort 7 Wochen zählen und der 50. Tag, das ist dann Pfingsten. Pfingsten ist ein abgewandeltes Wort von griechisch Pentekoste, der 50. Der 50. Tag nach dem Auferstehungstag. Der Jesus ist am Erstlingsfest auferstanden. Und nun ist es so, dieser seltsame Ausdruck wird in der Elberfeld in der Fußnote erklärt, der zweite Sabbat nach dem Passafest und der erste nach der Darbringung der Erstlingsgabe. 3. Mose 23. Also was klar ist, dieser Ausdruck zweiterster Sabbat ist im Zusammenhang mit dem Passafest. Ja? Und der Herr Jesus begann seinen Dienst in Johannes 2. Da war er ganz am Anfang beim Passafest in Jerusalem. Kann man nachlesen, Johannes 2, wo er dann auch den Tempel gereinigt hat. Das war also Passa 29. Und dieses Passa hier ist Passa 30. Und um diese Zeit haben die jüdischen Führer, also beim zweitersten Sabbat, haben sie den Mord beschlossen. Im Jahr 30. Und von dort an kam das Los nicht mehr in die rechte Hand. Man wusste, Gott vergibt nicht. Nein, aber grundsätzlich das mit dem Los, das war vorgeschrieben durch das Gesetz, 3. Mose 16. Und natürlich, wie das praktiziert wurde, wie das umgesetzt wurde, das hängt eben damit zusammen, dass man wusste genau, wie man das praktizieren muss. Für uns ist das alles so weit weg. Ja, was heißt dann das Los? Das Los. Ja, eben das war dann Los mit diesen Aufklappen. Und eben die Überzeugung, dass das rechts reinkommt, das steht so in der Bibel nicht. Aber es war so. Und für sie war das klar, die Bedeutung war für sie klar, die Botschaft ist, Gott nimmt das Opfer nicht an. Aber jetzt wird es noch dramatischer. Das können wir unterstreichen. Nicht nur das Los geriet nicht mehr in die Rechte, sondern wurde der rotglänzende Wollstreifen nicht weiß. Es war so, schlagen wir auf Jesaja 1, Vers 18. Ja. Liest du? Christian, Jesaja 1, Vers 18.
Kommt denn und lasst uns miteinander rechten, spricht der Herr. Wenn eure Sünden rot wie Karmesin sind, wie Schnee sollen sie weiß werden. Wenn sie rot sind wie Purpur, wie Wolle sollen sie werden. Wenn ihr willig seid...
Ja, das reicht. Also, Elberfelder hat, wenn eure Sünden wie Scharlach sind und dann, wenn sie rot sind wie Karmesin. Sagen Sie nicht das Wort für Purpur. Das wäre Argaman. Aber das ist das Wort hier für Karmesin. Also Scharlach und Karmesin sind austauschbare Begriffe. Und ja, die Farbe Karmesin, Scharlach, ist ein hell leuchtendes Rot. Während Purpur geht so ins Violette rein. Es gibt verschiedene Farbtöne. Aber dieses leuchtende Rot entspricht wirklich dem Blut des arteriellen, der Farbe des arteriellen Blutes des Menschen. Und wenn Gott sagt, eure Sünden, wenn sie rot sind, wie Blut, was bedeutet das? Man sind Sünden rot. Wir würden eher Sünden als schwarz bezeichnen. Ja? Rot bedeutet, wenn man an einem Menschen schuldig geworden ist. Also Gott sagt hier, wenn man Blutschuld auf sich geladen hat, da könnte jemand denken, jetzt ist vorbei. Das kann nicht mehr vergeben werden. Und Gott sagt, wenn eure Sünden rot sind wie Karmesin, sie sollen weiß werden wie Schnee. Es gibt Vergebung dafür. Und nun, im Judentum, auch da in diesem Traktat, im Yoma 39b, Yoma ist übrigens, aramäisch heißt der Tag. Damit ist gemeint der Yom Kippur, der Tag der Versöhnung. Darum wird da so viel erklärt. Und da wird gesagt, dass eben ein Karmesinfaden wurde dem Sündenbock um die Hörner gebunden, nachdem er durchs Los bestimmt war. Und dann hat man ihn vom inneren Vorhof beim Altar hinausgeführt, durch das Osttor, genau an der Stelle, wo heute das zugemauerte goldene Tor ist. Und dann ging er über eine Brücke durchs Kidrontal, runter und hoch auf den Ölberg. Und auf dem höchsten Punkt des Ölberges, das ist dort, wo heute diese ganz markante russische Auffahrtskirche ist. Ein markanter Turm mit Spitz. War schon mit meiner Frau ziemlich oben, höher ging es nicht mehr. Da, genau an diesem Ort. Dort hat man den Sündenbock hingeführt und von da an in die dahinterliegende Wüste gejagt, bis er über eine Klippe abstürzte und starb. Und da ging man hin und der Talmud spricht, wie man erlebt hat, dass dann der rot gefärbte Faden durch ein Wunder weiß wurde. Und immer wenn das geschehen ist, steht da in Yoma, dann hat man sich gefreut. Das war das Zeichen, Gott vergibt. Und jetzt muss man sich das vorstellen. Es wird also gesprochen, gewisse Zeiten, wo es weiß wurde, gewisse Zeiten, wo es nicht mehr weiß wurde und dann war man traurig. Und jetzt kommt diese Stelle, in den 40 Jahren vor der Zerstörung des Tempels wurde die rote Wolle nicht mehr weiß. Und im Judentum war die Symbolsprache klar. Das heißt, wir haben Blutschuld und Gott vergibt nicht. Aber trotzdem hat der Jesus gebetet am Kreuz, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Für den Herrn Jesus war es nicht fertig. Er hat die Türe gegen diesen Fluch, sein Blut kommt über uns und unsere Kinder, geöffnet. Nein, jeder, der umkehrt und Buße tut, dem wird vergeben werden. Einmal vor vielen Jahren habe ich in Deutschland einen Vortrag gehalten und da habe ich das ein bisschen ausgeführt. Das war noch ein Dia-Vortrag. Und danach kam eine Frau zu mir und sagt, meine Sünde war blutrot. Ich hatte abgetrieben. Und sie hat diese Vergebung erlebt, wie quasi ihre Wollschnur weiß wurde. Und das war dann der Beginn einer Arbeit unter Frauen, die abgetrieben haben, ihnen diese Botschaft zu bringen, es gibt eine Möglichkeit der Vergebung. Ja, also sehr, sehr, sehr bewegend. Und Das lernen wir hier. Also der Herr Jesus hat die Möglichkeit gegeben, aber diese Blutschuld kann abgewendet werden. Und jetzt kommt natürlich die Frage auf, ja, wenn die gesagt haben, sein Blut kommt über uns und unsere Kinder. Uns, das geht ja, weil sie haben sich direkt verschuldet. Sie haben gesagt, er werde gekreuzigt, aber die Nachkommen nicht. Und an dieser Stelle ein wichtiger Punkt. Es gibt Deutsche, wenn sie nach Israel gehen, die denken, wir können nicht evangelisieren unter Juden. Mit unserer Geschichte geht das nicht. Denn man kann uns immer wieder sagen, ja, was habt ihr uns Juden angetan? Aber dann müssten so viele Deutsche sagen, nein, erstmal habe ich damals gar nicht gelebt. Oder ich war ein Kind, habe gar nichts davon gewusst. Und als ich das erfahren habe, habe ich das so schrecklich gefunden und so grundsätzlich verurteilt. Dann kann man natürlich als Israeli nicht sagen, ihr Deutsche, ihr habt Blut an euren Händen. Denn diese Generation, die davon gar noch nicht, die gar nicht betroffen war und sich gar nicht dafür entschieden hatte, die hat die Blutschuld nicht auf sich geladen. Man kann doch nicht sagen, ja, aber vielleicht eure Eltern waren Nazis. Ja, vielleicht. Aber so viele Deutsche waren keine Nazis in der Nazizeit. Und das ist auch nicht einfach das Gleiche. Man kann doch nicht eine ganze Nation als Nazi verschreien. Und die Nachkommen der Nazis als Nazis. Nein, jede Generation muss sich selber wieder entscheiden. Und wenn einer sagt, ich werde Neonazi, dann macht er sich schuldig. Aber in seiner eigenen Verantwortung. Und Hesekiel 18 sagt so eindrücklich, dass Gott nicht die Kinder für die Sünden ihrer Väter bestraft, sondern der sündigt, der kommt unter das Gericht. Also jede Generation ist für sich selber wieder verantwortlich. Aber, sagt jemand, in 2. Mose, in den 10 Geboten steht ganz klar der Generationenfluch. 2. Mose 20. Und da hilft es, wenn man die Bibel genau liest. Lies du noch, Christian, Vers 5. Es geht um das Verbot von Götzendienst.
Du sollst dich vor ihnen nicht niederwerfen und ihnen nicht dienen. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern, an der dritten und vierten Generation von denen, die mich hassen. Der aber Gnade erweist an Tausenden von Generationen von denen, die mich lieben und meine Gebote halten.
Ja, also da steht's doch. Es gibt einen Generationenfluch. Gott sucht heim die Sünde, die Ungerechtigkeit an den Kindern bis in die dritte und vierte Generation. Haben wir es doch? Ja, das ist der Punkt. Genau lesen. Es heißt nicht einfach bis in die dritte, vierte Generation, sondern an den Kindern an der dritten und an der vierten Generation derer, die mich hassen. Das heißt, die in der Sünde ihrer Vorfahren weitergehen, in dem Hass gegen Gott und sein Wort, da geht das über Generationen weiter. Aber da sind die Generationen verantwortlich. Und dann wird aber umgekehrt gesagt, und der Güte erweist auf Tausende hin, tausende Generationen. Nach der Bibel hat es nicht tausende Generationen gegeben seit Adam. Aber Gott geht weit über die Weltgeschichte bis ans Ende der Welt hinaus. Denn tausende Generationen wird Gott eben Güte erweisen. Aber nicht einfach so. Die mich lieben und meine Gebote halten. Also der Segen geht weiter, aber nicht automatisch. Nur für die Generationen, die auch umkehren und den Herrn lieb gewinnen. Und der Fluch nur über die, die den Herrn hassen und in den Sünden ihrer Vorfahren weitergehen. Und darum, das ist echt ein Problem für Neonazis. Da gilt es. Ja?
Das steht Peter. Auch in 5. Mose 24,16. Das soll für ihre Sünden werden sie bitte, also gerichtet.
Jawohl. Also, 5. Mose 24,16. Notieren. Wird das genau nochmals unterstrichen, mit anderen Worten, Gott. Und dann wird klar, es geht einfach nicht automatisch. Und jetzt dieser Fluch in Matthäus 27. Sein Blut komme über uns und unsere Kinder. Jede Generation von Juden ist wieder vor der Entscheidung, wer war Jesus von Nazareth? War der Messias oder war er ein Verführer? Und ich habe eine öffentliche Debatte gehabt mit einem Rabbi und der hat sich diesbezüglich ganz gefährlich über Jesus Christus geäußert. Und da ist eben der Punkt, jeder muss sich selber entscheiden. Er kann sehen aufgrund der erfüllten Prophetie, das war der Messias. Und unsere Vorfahren haben hier wirklich falsch gehandelt. Und das kann ich nicht unterschreiben. Damit will ich nichts zu tun haben. Und dann gilt eben Lukas 23. Alle bekommen Vergebung. Sogar die, die sich mal eben gegen den Herrn Jesus entschieden haben, aber später sehen, nein, er war doch der Messias. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und noch mehr, in Sprüche 26, ein wunderbarer Vers. Manchmal bekommt man seelsorgliche Anfragen von Leuten, die haben Angst, von meinen Großeltern wurde ein Fluch ausgesprochen über die Kinder. Und die leben ja eine Angst über diesen Generationenfluch. Es gibt im Okkultismus wirklich schreckliche Dinge. Und dann kann man den ganz einfach antworten, so befreiend. Also ist mir gerade kürzlich passiert, ein Ägypter hat mich da gefragt und ich habe ihm gesagt, nein, du musst keine Angst haben vor solchen Dingen. Sprüche 26, Vers 2.
Wie der Sperling hin und her flattert, wie die Schwalbe wegfliegt, so ein unverdienter Fluch, er trifft nicht ein.
Wow. Ja, Spatz hin und her und Schwalbe noch viel eindrücklicher. Und dann weg. Keine Angst davon. Ein unverdienter Fluch, das ist eben ein Fluch, den man jemandem zuspricht, der gar nicht den Herrn hasst. Und der Sünde der Vorfahren weitergeht, trifft nicht ein. Und dann noch eine Stelle, wirklich der Hammer. Der letzte Vers von Joel. Joel 4. Ich liebe diesen Vers. Es ist so dramatisch, was prophetisch in dem Buch Joel vorausgesagt wird. Eine dunkle Zukunft Israels und dann die Befreiung durch den Messias, der kommt als König der Welt. Und wer, schauen wir an, 4, Vers 21.
Für die, die die alte Elberfelder benutzen, die Kapitel 3, Vers?
Ja, genau, 3, Vers 21. Das ist genau das gleiche Kapitel, aber der Vers ist gleich. Kapitel ändert, aber Vers ist gleich. Bitte.
Und ich werde ihr Blut ungeschlachtet.
Oder schon Vers 20.
Aber Juda soll ewig bewohnt werden und Jerusalem von Generation zu Generation.
Noch ein bisschen vorher, Verzeihung. Vers 19.
Ägypten wird zur Öde und Edom zu einer öden Wüste werden, wegen der Gewalttat an den Söhnen Juda, weil sie in ihrem Land unschuldiges Blut vergossen haben. Aber Juda soll ewig bewohnt werden und Jerusalem von Generation zu Generation. Und ich werde ihr Blut ungestraft lassen, das ich bisher nicht ungestraft ließ. Und der Herr wohnt in Zion.
Ja, ungestraft lassen ist sehr frei übersetzt, denn das hebräische Verb bedeutet wirklich reinigen. Reinigen. Also, Elberfelder CSV, korrekt, und ich werde sie von ihrem Blut reinigen, von dem ich sie nicht gereinigt hatte. Und der Herr wird in Zion wohnen. So hört das auf. Das heißt, also dieser Fluch wird wirklich ein absolutes Ende finden für Israel. Gott wird auch denen, die sich in ihrem Leben zwar schuldig gemacht haben, aber dann umgekehrt sind, so völlige Vergebung geben, dass er sagt, ich werde sie von ihrem Blut reinigen. Früher war es anders. Solange sie nicht umgekehrt waren. Aber dann wird es eine nationale Umkehr Israels geben. Alle, die diese Katastrophe von Joel 1, 2 überleben werden, dieser Überrest von einem Drittel im Land, wird das erfahren, diese Verheißung. Ich werde sie von ihrem Blut reinigen, von dem ich sie nicht gereinigt hatte. Und dann ist endgültig fertig mit diesem Fluch, den man so unbedacht dort vor Pilatus ausgesprochen hatte. Und jetzt noch zum Schluss, wir müssen jetzt das noch abrunden. Vers 26, Matthäus 27, Vers 26.
Dann gab er ihnen den Barabbas los. Jesus aber ließ er geißeln und überlieferte ihn, damit er gekreuzigt werde.
Ja, also dieser Pilatus hat ein Theater gemacht mit diesem Händewaschen demonstrativ. Das hat ihn nicht frei gemacht. Aber Gott hat ihm noch wirklich die Chance gegeben, im Moment, dass er diese Verschuldung nicht auf sich lädt, hat er es trotzdem gemacht. Gruppendruck, weil er angesehen bleiben wollte beim jüdischen Volk. Und dabei, nach 10 Jahren, war alles vorbei bei ihm. Er war von 26 bis 36 war Landpfleger. Und dann war er aus. Und da hat er ja dann noch beschlossen, Barabbas wird also frei und Jesus wird gegeißelt. Und dann gekreuzigt. Und was das beinhaltet, diese Geißelung und die Kreuzigung, das werden wir dann nächstes Mal anschauen. Aber da hinten, ich habe das nicht übersehen, Christoph, verzeih mir, dass ich so lange, ich wollte einfach den Faden irgendwie behalten. Aber bitte.
Ja, ich weiß nicht, ob es noch Zeit ist, aber nochmal zu dem Fluch. Du hast jetzt vorhin gesagt, mit dem Sprüchevers gesagt, dass jede Generation selber verantwortlich ist.
Ja, genau.
Aber jetzt, dann hast du gesagt, dass mit Joel, dass dieser Fluch endgültig abgeschlossen ist.
Ja.
Also hat dieser Fluch tatsächlich eine Wirkung gehabt auf die nachfolgende Generation, weil dieser Vers in Matthäus, das ist ja heute
Mhm.
Zum Beispiel bei der Matthäus-Passion, dass man sogar diese Verse sollte umtexten. Und dass es also für viele heute eine Begründung sei, die Bibel zu verändern.
Ja, also es ist ja so, Matthäus, der das Evangelium geschrieben hat, war selber Jude. War kein Antisemit. Und er hat aufgeschrieben, was die Volksmenge vor Pilatus gesagt hat. Wichtig, wenn man sagt, die Juden haben gesagt, sein Blut komme über uns. Das ist falsch. Und nicht einmal die Juden von damals, sondern ich habe darum bewusst, ihr mögt euch erinnern, ich habe einen kleinen Hinweis gegeben, gesagt, die bei Pilatus waren. Nicht alle im Land und alle Juden im Ausland. Die da präsent waren, die haben diesen Satz ausgedrückt. Und in Bezug auf sich selbst hat das einen Einfluss. Wir haben die Verantwortung wirklich, wir machen das, wir nehmen die Verantwortung auf uns. Aber sogar für die galt Lukas 23, wo der Herr Jesus sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und darum, am Pfingsten, da sind 3000 zum Glauben gekommen. Und dann in den folgenden Monaten ging die Zahl der Männer bis 5000, also Hochrechnung Frauen, 10.000. Und da fragt sich, wie viele waren von denen waren bei Pilatus. Aber die hatten alle Vergebung bekommen. Und das in Bezug auf die kommenden Generationen, das konnten sie nicht wirklich beeinflussen, aber es hat schon eine Bedeutung. Denn es ist wirklich so, dass jede Generation wieder vor die Entscheidung gestellt wird. Eben genauso wie in Europa wird jede Generation wieder vor die Entscheidung gestellt, verurteilen wir die Judenvernichtung in der Nazizeit oder leugnen wir das einfach weg oder verharmlosen wir das oder sagen, das war gut. Ich meine, jetzt gerade in der arabischen Welt, da gibt es so viele Leute, die berufen sich wieder darauf und sagen, hätte doch Hitler seine Arbeit zu Ende geführt. Ja, aber die machen sich wirklich schuldig. Aber auch für die gibt es eine gute Nachricht. Solange noch Gnadenzeit ist, spätestens beim Tod ist die vorbei, könnten die auch Vergebung bekommen. Gerade vor kurzem saß ich da am Tisch, aß Abendessen und neben mir war ein Iraner. Und er hat mir erzählt, ich war ein kleiner Junge damals, als die Islamische Revolution stattfand, 1979. Und ich bin aufgewachsen in diesem Klima. Und ich war so depressiv mit 13 und für mich war es ein Traum, ein Schahid zu werden. Ein Selbstmordattentäter. Wirklich, der ist darin aufgewachsen, das war sein Traum. Und es gibt ganz viele, die träumen davon. Aber wirklich, der saß da neben mir und der durfte sich dann im Erwachsenenalter bekehren. Hat völlige Vergebung erfahren. Das ist unglaublich. Aber der hatte so einen Hass gegen Israel. Und jetzt kann man mit ihm über Israel sprechen und er liebt dieses Volk. Ja, das zeigt, was die Gnade aus einem Menschen machen kann. Und dass es eben sogar, wenn die Sünde blutrot ist, gibt es völlige Vergebung. Völlige Befreiung, völlige Entlastung des Gewissens. Also mit dieser guten Nachricht wollen wir enden.